Fritz.
Christoph Schrag.
Heini.
Tachchen, ihr kennt mit Sicherheit die goldene Netzregel, mit der man um sehr viel Hasskommentare herumkommt, und die lautet einfach: bloß nicht die Kommentarspalten auf Facebook lesen zu irgendeiner Debatte. Dann kommt man um sehr viel Getrolle drumrum und um sehr viel Hasskommentare eben. Aber es kann schneller passieren, als man denkt, dass man sich eben doch mal einmischt, dass man doch mal Stellung bezieht zu einer Diskussion auf Facebook oder auf Twitter, und schwuppdiwupp ist man den Hasskommentaren ausgeliefert. Ich möchte mit euch heute die Frage klären: wie geht man denn am besten mit diesen Kommentaren um, mit so viel Hass, der einem da aus dem Netz manchmal anonym entgegenschwappt? Dazu habe ich eine Expertin hier im Studio. Julia Schramm ist Politikwissenschaftlerin und arbeitet für die Amadeo-Antonio-Stiftung. Sie hat eine Broschüre zu Hate Speech rausgegeben und wird uns hier helfen bei der Erkundung dieser Frage. Also die Frage lautet: wie geht man am besten eigentlich mit Hasskommentaren um?
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Eine Antwort liefert schon mal Taylor Swift. Sie sagt: shake it off. Und haters gonna hate. Haters gonna hate, shake it off, das rät Taylor Swift allen Betroffenen von Hasskommentaren, beziehungsweise im amerikanischen Sprachraum heißt das Ganze Hate Speech, und ist ein Phänomen, das sie dort schon seit knapp 100 Jahren beobachten und das auch hierzulande immer mehr leider an Bedeutung gewinnt, vor allen Dingen durch die Verbreitung im Internet. Möglicherweise hat Anonymität im Netz was damit zu tun. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall, was wir wissen, ist, wenn wir Kommentarspalten im Netz aufklappen, dass uns da geballter Hass oft entgegenschwappt. Ich habe es gerade neulich erst erlebt, als wir hier am Montag über Flüchtlinge diskutiert haben beispielsweise, und gerade Flüchtlinge und die Aufnahme von Flüchtlingen oder eben Abschiebung von Flüchtlingen bietet allem eine große Angriffsfläche für Trolle, für Hasskommentare, wo dann beispielsweise in der Diskussion, ich habe jetzt nur so ein paar wenige rausgesucht, Dinge fallen wie Lutscher, also eine softe Beleidigung kann man fast sagen, aber eben auch, wenn man sich politisch eher links äußert, als hässliche Zecke verunglimpft wird oder Verräter oder sowas. Das kommt alles vor. Und das fällt unter Hate Speech. Ich möchte mit euch heute die Frage klären, wie man am besten damit umgeht. Wenn man sich erstmal in so eine Diskussion einmischt, wo man eine Meinung hat, wozu wir ja auch immer aufrufen hier, dass ihr eure Meinung sagt. Wenn das also passiert und wenn man dann auf einmal Anfeindungen ausgesetzt ist, einfach nur, weil man seine Meinung zum Thema sagt, wie geht man damit um?
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Ist euch das schon mal passiert? Habt ihr sowas schon mal bei anderen erlebt beispielsweise? Erzählt uns einfach eure Geschichten dazu im Netz und wie ihr bisher damit umgegangen seid. Und damit wir nicht so ganz alleine stehen mit diesem Problem, habe ich hier eine Expertin zum Thema zu Gast im Studio, der wir die ganzen Fragen dann überhelfen können. Und das ist Julia Schramm. Hallo.
Hallo.
Julia Schramm ist Politikwissenschaftlerin, arbeitet für die Amadeo-Antonio-Stiftung und hat jetzt gerade eine Broschüre rausgegeben, eine ziemlich umfassende Broschüre zum Thema Hate Speech, in dem das Problem erstmal sozusagen erfasst wird und abgesteckt wird, was ist das eigentlich, und dann natürlich auch sozusagen Tipps gegeben werden, wie man damit dann umgeht. Julia, was ist denn Hate Speech eigentlich genau?
Also erstmal natürlich, wenn man es ins Deutsche übersetzt, Hassrede, wie du es ja auch schon gemacht hast, umfasst natürlich auf den ersten Blick erstmal viel. Also das ganze Bösartige, was im Netz da irgendwie rauskommt. Aber ich würde schon sagen, dass man das ein bisschen einschränken muss. Also Hate Speech, wie ich das nenne, umfasst eigentlich eher das, was wir im Deutschen unter gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit verstehen, was jetzt ein bisschen ein Wortungetüm ist, und Volksverhetzung, was ja sogar strafbar ist. Paragraph 130 Strafgesetzbuch, wo auch zum Beispiel ganz explizit verboten ist, den Holocaust zu leugnen. Das heißt also, das sind Sachen, unter die das fällt, wo Menschen diskriminiert werden aufgrund ihrer Hautfarbe, aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Religion, wo sie beleidigt werden aufgrund dessen, oder wo Beleidigungen darauf basieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, das hast du gerade schon gesagt, irgendwie Lutscher, ja, dann impliziere ich ja, dass das vielleicht was Schlechtes ist. Und das machen ja, wenn es um Sexualität geht, vor allen Dingen halt Frauen oder Homosexuelle. Und das wird abgewertet. Also ein homosexueller Mann oder eine Frau sind weniger wert, und die sind dann quasi, werden benutzt, um Beleidigungen auszusprechen und um andere Leute zu degradieren. Und das würde ich grob unter Hate Speech fassen.
Das bedeutet, Hate Speech ist nicht einfach nur, wenn ich sage, also wenn ich sozusagen bestimmte Gruppen per se einfach diffamiere, wenn ich sage, alle sind so und so, sondern es spiegelt sich auch in Beleidigungen wieder.
Genau.
Also wenn ich Leute angehe in Kommentaren und entsprechende Beleidigungen benutze, wie Homo oder sonst irgendwas und das eben als Beleidigung auch verstanden wissen will, dann begebe ich mich schon in den Bereich von Hate Speech.
Ja, genau. Also man sieht das ja alleine schon, du Mädchen. Was ist daran schlecht, ein Mädchen zu sein? Mhm. Gar nichts. Warum sollte das eine Beleidigung sein? Es kann ja nur eine Beleidigung sein, wenn irgendwie Mädchen schlechter gestellt sind in der Gesellschaft oder wenn Mädchen irgendwie viele Nachteile haben oder wenn es ja einfach schlecht ist, ein Mädchen zu sein. Also da gibt es ja auch viel, was sich jetzt dagegen wendet und was versucht, das zu bekämpfen, auch in der Werbung zum Teil und so. Aber es ist nichts Schlimmes daran, ein Mädchen zu sein, aber klar, es wird als Beleidigung benutzt.
Mhm. Wo trifft man denn am meisten auf Hate Speech im Netz?
Also grundsätzlich trifft man eigentlich überall da, wo ein Thema groß wird. Also überall da, wo ein Thema ein gewisses Interesse weckt und eine gewisse Schwelle an Aufmerksamkeit bekommt. Klassische Themen sind Flüchtlingsthemen, aber auch Fragen von Sexismus. Also wenn Frauen, wenn dafür irgendwie gekämpft wird, dass Frauen besser gestellt werden, dass sie zum Beispiel gleich bezahlt werden für gleiche Arbeit, was auf der Welt und auch in Deutschland noch nicht Realität ist. Klassische Themen sind auch Israel tatsächlich, wo dann eine ganze Menge Antisemitismus kommt. Und viele Themen, die im linken Spektrum eigentlich verortet sind. Also das läuft dann gerne unter linksversiffte Gutmenschen, die irgendwie die Realität nicht wahrhaben wollen. Und das sind eigentlich so Themen. Oder auch, wenn es um homosexuellen Rechte geht, wo ja auch tatsächlich in den letzten Jahren viel auch in unserer Gesellschaft passiert ist, positiv passiert ist, dass sich Homosexuelle zum Beispiel nicht mehr verstecken müssen. Oft geht es auch, wenn es um dicke Menschen geht, also das Fettshaming heißt es im Englischen, das ist auch ganz klassisch, die sind fett, die sind hässlich, die sind faul, die sind eklig und was auch immer. Mhm. Also das sind so die Themen. Und Facebook, Twitter sind natürlich die großen Plattformen und die Kommentarspalten bei großen Zeitungen, wobei sich das eigentlich alles sehr stark mittlerweile auf die sozialen Medien reduziert und konzentriert.
Als du für deine Broschüre recherchiert hast, was hast du denn da für Themen konkret benutzt, um dir so einen Überblick zu verschaffen, was denn eigentlich genau passiert?
Naja, also ich habe selber ja auch viel Erfahrung mit Hate Speech, weil ich mich politisch auch schon kontrovers geäußert habe oder weil ich mich für Frauenrechte eingesetzt habe, etc. Eigentlich habe ich auch in der Recherche sehr stark versucht, eben mit Betroffenen zu sprechen, mit Betroffenen von Rassismus, viel mit den Zeitungsmenschen selber gesprochen, also mit denen, die da am Rechner sitzen und den Facebook-Account von Spiegel Online oder so betreuen. Mhm. Die Themen sind halt tatsächlich, es ist so eine Masse an Themen, die eine gewisse rechtes Klientel eigentlich triggern. So wie man das so schön sagt. Also die herausfordern. Und bei der Recherche habe ich eigentlich sehr stark auch auf Bücher mich bezogen. Aber man kann eigentlich, also es ist eigentlich relativ eindeutig, die Themen. Also man kann eigentlich, ich selber musste auch keine Tests oder so machen. Das war ganz gut, weil ich schon so viel Erfahrung mit dem Thema habe, auch wenn es traurig klingt. Aber ja.
Was ist bei euch schon mal an Hate Speech euch in den Account gelaufen? Wo seid ihr schon mal angegriffen worden beispielsweise? Oder habt festgestellt, wenn ihr euch jetzt in diesem Thema einmischt, dann setzt ihr euch dem geballten Widerstand von Leuten aus, die da vielleicht schon unterwegs sind bei einem bestimmten Thema. Also das heißt, wo habt ihr das schon selbst erlebt? Oder möglicherweise auch, wo habt ihr überlegt, da würde ich jetzt gerne was zu sagen, aber habt dann davor zurückgeschreckt, weil ihr schon wusstet, dann kommen irgendwie 1000 Kommentare dazu und dann muss ich mich mit diesen ganzen Leuten auseinandersetzen. Wo ist also euch im Netz schon mal Hate Speech begegnet oder Hasskommentare oder Trolle? Und wie seid ihr dann am Ende damit umgegangen? Das würde mich hier dringendst interessieren.
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Du hast gerade dich selber eben auch angesprochen. Was sind denn die Dinge, die dir schon passiert sind, jetzt von den krassen Sachen?
Also ich bin ja jetzt eine weiße, heterosexuelle Frau. Das heißt, das, was man bei mir an Angriffsfläche hat, ist natürlich das Frausein. Und es ist immer klassisch. Also es ist eigentlich, der Anlass ist oftmals nichtig. Es sind Sachen wie zum Beispiel einfach, wenn ich hier in so einer Sendung bin, wo dann schon viele Leute sagen, wieso ist die jetzt da? Wieso darf die jetzt was dazu sagen? Oder wenn ich irgendwie sonst wie in Erscheinung trete, auch natürlich kontrovers, also wenn ich dann irgendwie mal kontrovers sage, naja, Deutschland ist auch nicht so wichtig, dann so, und dann kommt immer dieses Vergewaltigungsandrohungen, ganz klassisch.
Also dir sind schon Vergewaltigungen im Netz angedroht
worden? Mehrfach. Mhm. Die letzte vor nicht mal einer Woche. Tatsächlich, auf Reaktion auf die Broschüre. Also jemand hat geschrieben, ich sei eine Ausländerlieberin und ich sollte doch mal von einem Ausländer vergewaltigt werden, damit ich wüsste, wie das ist. Das war ein Mann natürlich. Mhm. Also das ist immer sexualisiert.
Das klingt ja fast so, als wäre das ein Repertoire eigentlich.
Es ist tatsächlich, man kann, glaube ich, also natürlich ist es schwer, das schreibe ich ja auch in der Broschüre, das irgendwie jetzt einen Katalog zu machen und zu sagen, das und das ist Hate Speech. Es gibt ja auch zum Beispiel, dass ich mir ja Begriffe als Frau auch aneignen kann. Ja, dass ich sagen kann, wenn mich jemand irgendwie Feminazi nennt oder so, dann kann ich das ja benutzen und kann sagen, ha, ja, bin ich halt ein Feminazi, na und? Und jetzt?
Aber das ist ja im Grunde, jetzt sind wir im Reich der Strategien, wie man damit umgehen kann, genau, mit Hasskommentaren. Also Vergewaltigung in deinem Fall als Androhung.
Klassisch.
Was gab's noch?
Also alles, was halt auch mit meinem Frausein zu tun hat. Alles, was irgendwie mich abwertet als Frau. Also ich bin hässlich, ja. Also alles, was als Frau gesellschaftlich problematisch ist. Also eine hässliche Frau zu sein, da graut es ja immer allen vor. Das ist ja sozusagen das Schlimmste überhaupt. Oder dick zu sein oder so. Also all diese Sachen, die mich als Frau, als Mensch abwerten. Du kannst das nicht, du kannst das nicht. Und natürlich, ja, auch sexualisiert. Also das ist dann irgendwie, zeig mir deine Brüste und so weiter. Also wo gar nicht darauf eingegangen wird, was ich sage oder gar nicht darauf eingegangen wird, was meine Beweggründe sind oder welcher was für ein Mensch ich bin, sondern ich werde dann einfach als, ja, Frau, die sich halt jetzt auszuziehen hat und die hinter den Herd gehört, in die Küche gehört, die keine politische Meinung haben darf, weil Frauen labern ja eh nur Blödsinn. Da kommen halt dann diese ganzen Vorurteile gegenüber Frauen raus und das ist halt so ein Repertoire, was sich in alle Richtungen zeigt. Und natürlich, klar, wenn man jetzt sagt, ey Leute, Deutschland ist nicht so wichtig, man kann auch mal über Deutschland lachen, da gibt es ja, es ist ja in unserer Gesellschaft eigentlich mehrheitsfähig. Die meisten Leute nehmen Deutschland ja auch nicht so wichtig. Aber es gibt so eine kleine Gruppe, die kommt dann an mit Volksverräterin und man müsste mich ausweisen und so weiter und so fort. Also das ist noch die andere Ebene, aber da kommt dann immer diese Verräterebene mit rein.
Du hast vorhin angesprochen, dass es ja im Grunde einen Straftatbestand erfüllt, oftmals. Also wenn man dir Gewalt androht beispielsweise, ist das ja ein Straftatbestand. Wenn es um Verhetzung geht, ebenfalls. Hast du denn mal versucht, sozusagen polizeiliche Mittel irgendwie anzuwenden?
Also ich habe in meinem Umfeld, das politisch sehr aktiv ist und auch im Internet sehr aktiv ist, verschiedene Beispiele, wo Menschen das erlebt haben und wo ich auch beteiligt war an, also man braucht seine kleine Gruppe, mit der man auch irgendwie agiert und die dann irgendwie zusammensteht. Und da in dem Zusammenhang haben wir einige auch Anzeigen schon gemacht und so weiter. Und es gibt sogar, das ist jetzt nicht in meinem Fall, aber im Fall von einer Freundin von mir, ist tatsächlich einer in den Bau gegangen für eine Androhung. Der hat sich dann noch zusätzlich während des Verfahrens ziemlich dumm verhalten, aber das hat es schon gegeben. Und es gibt es auch in England und in den USA gab es auch schon Fälle, wo Leute wegen solcher Mordandrohungen und Verleumdungen und so weiter halt sich Strafen dann. Grundsätzlich ist meine Erfahrung aber, dass das sehr, sehr schwer ist. Was auch daran liegt, dass die Polizei und auch die Staatsanwaltschaften und so weiter tatsächlich damit auch einfach überfordert sind und zum Teil gar nicht wissen, was das heißt. Das war auch ein Anlass für mich, die Broschüre zu machen, auch mit einer Psychologin zu reden und zu sagen, Hate Speech und ein Shitstorm kann ein traumatisches Erlebnis sein und das muss auch entsprechend bewertet werden. Das muss bewertet werden wie auch Raub oder eine Vergewaltigung, was auch zum Teil viel zu wenig bestraft wird, aber da ist das Bewusstsein gar nicht da. Das sind doch nur Worte. Und gerade für junge Menschen ist es ja völlig undenkbar, nicht ins Netz zu gehen. Ich arbeite auch im Netz, viele arbeiten mit dem Netz, viele leben im Netz und dann zu sagen, ja, dann geh doch nicht online, kann halt auch wirklich nur von einem 60-Jährigen kommen, ja?
Wenn das Internet eine No-Go-Area wird, dann sind wir aus vielen Lebensbereichen ausgeschlossen. Allerdings kann das Internet tatsächlich auch ein Ort sein, wo man sich viel Hass und Häme zuzieht, vor allen Dingen, wenn man sich an Diskussionen beteiligt. Und ich bin sicher, ihr habt das auch schon getan. Gerade in dieser Sendung ist das ja immer wieder Thema und wir haben lange Facebook-Kommentarspalten, wo sich heftig gestritten wird zum Teil, vor allen Dingen, wenn es um so kontroverse Dinge geht, wie soll man mit dem Flüchtlingsstrom umgehen oder wie soll man mit einem weiteren Scharmützel oder Krieg zwischen Israel und Palästina umgehen. Das sind alles so Dinge, wo das, wo sozusagen Hasskommentare lauern, aber auch schon bei viel kleineren Dingen. Und ich würde gerne mit euch darüber sprechen, wo euch das schon mal begegnet ist und wie ihr damit umgeht. Unter 0331 70 97 110. Denn Julia und ich, wir können uns hier fantastisch noch eine ganze Weile unterhalten und das sehr spannend finden. Aber viel spannender finde ich, wenn ihr dabei seid und hier auch noch ein bisschen Futter dazu gebt und sagt, was euch so widerfahren ist im Netz und wo ihr das erlebt habt und wie ihr damit umgegangen seid. Also 0331 70 97 110. Ich gebe mal so eine kleine Denkpause von Neon Schwarz. Fliegende Fische heißt die Nummer. Neonschwarz und fliegende Fische im High Noon auf Fritz, der eine Sprechstunde ist, und zwar für euch. Die Nummer für diese Sprechstunde ist 0331 70 97 110. Ich möchte heute mit euch über Hasskommentare sprechen, über Hass im Internet, über Trolle im Internet und über eure Erlebnisse, wo ihr dem schon mal ausgesetzt gewesen seid. Also wann habt ihr schon mal Hasskommentare im Netz erlebt oder hattet eine finstere Diskussion an der Backe, wo es auf einmal um Diffamierung ging und wo ihr euch richtig angegangen fühltet? 0331 70 97 110. Bei mir im Studio ist Julia Schramm, Politikwissenschaftlerin, und sie arbeitet für die Amadeo-Antonio-Stiftung, hat eine Broschüre zum Thema rausgegeben, um auch einfach mal einzukreisen, was ist denn eigentlich, was sind denn Hasskommentare, was ist Hate Speech, so der Begriff aus dem amerikanischen Raum, damit man irgendwie auch mal klar konkretisiert bekommt, wann hier man einem Shitstorm ausgesetzt ist und wann es möglicherweise auch strafbar wird und vor allen Dingen, wie man sich dagegen zur Wehr setzen kann. Deswegen habe ich sie hier im Studio, um auch eure Fragen zu beantworten, unter der Nummer 0331 70 97 110. Julia, wann ist das denn sozusagen mal so öffentlichkeitswirksam vorgekommen, wo jeder was mit anfangen kann, zum Beispiel?
Germany's Next Topmodel, das war die letzte Staffel, und das war das Topmodel Aminata, und sie ist halt schwarz, und ich glaube, sie ist an der Elfenbeinküste geboren, ich bin nicht sicher. Und sie wurde ganz furchtbar rassistisch beleidigt. Also wirklich alles, was man sich an rassistischen Beleidigungen gegen Schwarze vorstellen kann. Ich will das nicht wiederholen, weil es einfach zu schlimm ist und auch nicht angemessen. Und sie ist da wirklich tausendfach beschimpft worden. Und ihr Umgang damit war ganz interessant. Und das ist auch eigentlich das, was wir jetzt auch besprechen können oder besprechen wollen, nämlich wie man damit umgeht. Und das war bei ihr doch sehr bemerkenswert.
Was hat sie denn dann gemacht?
Also einmal hat sie sich tatsächlich, ihr Engagement auf Facebook und so weiter hat sich erhöht. Also dass sie dann immer geschrieben hat, so hier, jetzt liege ich hier irgendwie am Strand und bin voll das tolle Model. Also das hat sie natürlich nicht so wortwörtlich geschrieben, aber diese Fotos haben das gezeigt. Also sie hat sich stark gezeigt, sie hat sich kämpferisch gezeigt. Und sie hat gesagt, ich lasse mich davon nicht unterkriegen. Und sie hatte auch ganz viel Support dadurch. Ich meine, natürlich, es ist eine öffentliche Figur und sie hat natürlich auch Fans einfach gehabt. Ihre Facebook-Zahlen, ihre Likes sind nach oben gegangen. Und sie hat einfach das Ganze, sie hat gesagt, ich lasse mich hier nicht klein kriegen. Ich lasse mich von dem Rassismus nicht klein kriegen. Das können aber natürlich nicht immer alle.
Und gibt es konkrete Strategien, wie sie damit umgegangen ist, wo du sagen könntest, genau, das ist eigentlich genau die Art und Weise, wie man es macht?
Also sie hat halt, was sie vor allen Dingen gemacht hat, war halt das Adressieren. Also sie hat es adressiert, sie hat es nicht wirklich öffentlich gemacht, indem sie das ist zum Beispiel eine Strategie, die man machen kann, dass man die Nachrichten, die man bekommt, Screenshot zum Beispiel macht und die veröffentlicht. Mhm. Das habe ich ja auch schon mehrfach gemacht. Das findet man auf hassnachrichten.tumblr.com. Da findet man eine kleine Auswahl von dem, was ich schon so bekommen habe in den letzten Jahren. Und das kann man zum Beispiel machen. Das hat sie jetzt nicht wirklich gemacht, aber sie hat es öffentlich adressiert. Mhm. Sie hat öffentlich gesagt, so hier, ihr Hater, ich lasse mich nicht kleinkriegen.
Das bedeutet, das waren aber dann nicht öffentliche Kommentare. Sie hat also sozusagen Hate-Mail bekommen, weil dann ist es ja im Grunde schon öffentlich. Also warum nochmal dieses Wiederveröffentlichen?
Naja, dieses Wiederveröffentlichen hat was mit einem Ermächtigungsmoment zu tun. Auch ein Wortungetüm, aber so ein Shitstorm und so einem Ausgesetztsein von sexistischen und rassistischen Hass ist ja immer so eine Ohnmacht. Du stehst da und das prasselt auf allen Kanälen auf dich ein und du kriegst Facebook-Nachrichten, Mail, die Leute rufen zum Teil an und wenn sie deine Handynummer rauskriegen, kriegst SMS, also du hast jegliche Kommunikationsmöglichkeiten, sind ja zugemüllt tatsächlich mit so, und das geht natürlich nicht an einem spurlos vorbei. Ja. Und in dem Moment, wo man das gezielt öffentlich macht, wo man sagt, das ja, das ist das, was ich erlebe. Und ich entscheide, wie darüber diskutiert wird. Ich entscheide das. Das ist ein Moment, wo man sich das zurückholen kann. Hm. Und die Öffentlichkeit suchen ist generell, es ist schwer. Ich will das auch, ich weiß auch, dass das viele, viele nicht können. Aber es ist natürlich auch ein Mittel, eben eine Definitionsmacht wieder zurückzukriegen. Hm. Es gibt einen Fall von einer schwedischen Journalistin, wo ihr Ex-Freund Nacktfotos von ihr ins Netz gestellt hat und da natürlich eine Riesenwelle von Hass lief. Du Schlampe und du machst es doch mit jedem und bla bla bla. Und also auch alle Kanäle zugemüllt und dann hat sie Nacktfotos von sich anfertigen lassen. Mhm. Von der Fotografin. Wo sie, und jetzt sind nur diese Fotos, die sie freiwillig gemacht hat, die sie ästhetisch anpassend, wo sie gesagt hat, das ist das, das bin ich, das zeigt mich. Also dieses in die Öffentlichkeit gehen, das zurückerobern und der Öffentlichkeit sagen, hier bin ich, redet mit mir und nicht über mich. Mhm. Das ist ein wichtiger Moment und ist momentan tatsächlich einer der wenigen Sachen, die ich kennengelernt habe, die funktionieren.
Im Grunde heißt das ja dann am Ende doch das Recht des Stärkeren, also den Marktplatz übernehmen und lauter sein als der andere, oder?
Leider schon. Und das liegt auch daran, dass natürlich die rechtlichen Möglichkeiten so eingeschränkt sind.
Zu diesem Thema, nämlich Hasskommentaren, könnt ihr anrufen 0331 70 97 110. Wann seid ihr schon mal solch einer Hasstirade ausgesetzt gewesen? Oder, was möglicherweise häufiger vorkommt, wann habt ihr schon mal mitten in so einem sich entwickelnden Shitstorm gesteckt und auf einmal eine riesen Diskussion an der Backe gehabt, weil ihr einfach eure Meinung gesagt habt? Möglicherweise seid ihr nicht direkt angegriffen worden, aber ihr habt mitgekriegt, okay, hier läuft irgendwas verkehrt, da sind Trolle unterwegs, die eigentlich nur rumgiften wollen. 0331 70 97 110. Wie seid ihr damit umgegangen? Dario hat angerufen. Hallo Dario.
Ja, hallo. Und zwar, ich bin selbst, habe einen italienischen Namen, bin selbst Politikwissenschaftler, Soziologe und trete immer wieder gegen Rassismus ein und gegen Austeritätspolitiken und so weiter und so fort. Und
Austeritätspolitik, Moment, ganz kurz, also Sparpolitik, ne?
Genau. Gegen Sparpolitik etc. oder gegen Sozialkürzungen und so weiter. Und da bin ich eigentlich regelmäßig im Netz Hasstiraden ausgesetzt, die dann halt auch natürlich auf mein Italienischsein anspielen und ich soll doch irgendwie dann lieber woanders hingehen oder was weiß ich oder das, also irgendwelche rassistischen Kommentare, die da eigentlich regelmäßig kommen, eigentlich immer, wenn man sich dazu äußert. Das Problem generell finde ich dabei, dass es halt eben in manchen Medien unterschiedlich damit umgegangen wird und dass es eben manche Medien gibt, die das fördern. Also Tagesspiegel zum Beispiel, das liest sich in den Kommentarspalten, in den Leserbriefspalten fast wie im Stürmer. Also das sind jedes Mal Dutzende von rassistischen Kommentaren, Beleidigungen, rassistischen Wahnvorstellungen, Lügen. Und in der Tagesspiegel Online-Redaktion wird dagegen nichts gemacht. Also die werden, das ist sozusagen die Wiese, auf der sich alle Nazis, Rassisten, Faschisten und so weiter mit allen möglichen Angriffen und Beleidigungen austoben können. In anderen Zeitungen wird das anders gehandhabt, aber da kommt natürlich dann der Verdacht auf, dass die Zeitung daran interessiert ist, so ein Klima zu schaffen.
Was Julia dazu sagen wird, da bin ich sehr gespannt drauf und auch auf eure Anrufe 0331 70 97 110 zum Thema Hasskommentare. Wir machen ganz, ganz kurze Unterbrechung. Dario, du bist hoffentlich gleich noch da und reden darüber dann konkret weiter, aber natürlich auch über eure Fragen. 0331 70 97 110 nach dieser kurzen Unterbrechung, die jetzt natürlich extrem ungünstig kommt. Aber Cliffhanger nehme ich mit.
Fritz.
So, kurz mal fürs Müsli Platz gemacht. Das ist der High Noon, eure Sprechstunde 0331 70 97 110. Es geht hier um Hasskommentare und vor allen Dingen um den Umgang mit Hasskommentaren. Julia Schramm ist im Studio, Politikwissenschaftlerin und Herausgeberin einer Broschüre, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Hate Speech und Tipps gibt es dazu, wie man damit umgeht. Hallo Julia nochmal an dieser Stelle.
Hallo.
Und gerade am Telefon haben wir Dario, er ist ebenfalls Politikwissenschaftler und äußert sich im Netz zu entsprechenden Themen und ist oft angegangen worden und hat gerade die These aufgestellt, dass beim Tagesspiegel möglicherweise das alles zu unmoderiert läuft und da eine Spielwiese für rechte Ressentiments entstanden ist. Dario, was ist deine erste Vermutung? Ist das einfach nur aus Nachlässigkeit oder du hast ja schon geäußert, du unterstellst dem einen gewissen Willen auch? Stimmt das?
Ja, ich denke schon. Also ich meine, der Tagesspiegel lebt ja von einer bestimmten Klientel. Und diese Klientel kann sozusagen mit ihren Ressentiments wie immer weniger öffentlich in Artikeln bedient werden. Also und das läuft dann sozusagen in den Kommentarspalten, wo dem dann freien Lauf gelassen wird. Also wo das durchaus, das kann man auch sehen, also das sind Leute, die immer wieder rassistische Kommentare machen und die sind nicht gesperrt oder so. Die haben schon im Laufe ihrer Zeit 1200 Kommentare oder sowas abgelassen. Und werden ganz offensichtlich nicht gesperrt. Also das heißt, da wird sich dann eben eine bestimmte, ja, rechtslastige, homophobe, frauenfeindliche, rassistische Klientel sozusagen erhalten über diese Foren, die man als Tageszeitung sozusagen seine Verantwortlichkeit abstreifen kann. Und während das halt eben natürlich im Artikelteil nicht in dieser Form laufen kann.
Ich muss auch sagen, also wenn ich mir die Kommentare von Lorenz Marold immer wieder anschaue, dem Chefredakteur des Tagesspiegels, dann kann ich mir wirklich nur sehr schwer vorstellen, dass da eine Absicht dahinter steckt. Allerdings, klar, wo liegt da die Verantwortung? Muss sowas entsprechend aufgeräumt werden oder darf das stehen bleiben, um eben Kommentare darzustellen? Julia, wie ist da deine Einschätzung dazu?
Also Es ist schwierig. Ich würde das ein bisschen weniger dramatisch doch betrachtet sehen möchten wollen, weil das Problem ist ganz oft einfach die Definition von Rassismus. Also oftmals ist es so, dass gerade auch die, die moderieren und gerade auch die, die sich damit auseinandersetzen, einfach da ein anderes Verständnis haben. Also manchmal ist es so einfach. Und es liegt natürlich daran, dass unsere Gesellschaft in der Masse natürlich doch sehr viel von diesen Ressentiments noch hat. Das heißt, also einmal haben natürlich die Zeitungen das Interesse, dass einfach da viel kommentiert wird, dass da eine Community aufgebaut wird und dass man da eben dann im Zweifel halt auch manche Sachen eher über dastehen lässt. Also ich würde, glaube ich, gar nicht sagen, dass es Strategie ist, um die um Sachen dastehen zu haben, die man im Blatt nicht haben kann, sondern eher man will ja die Leute an sich binden und dann lässt man manchmal dann doch was durch. Und das Zweite ist vor allem die Definition von Rassismus. Also das ist auch, ich habe mich ja auch im Zuge...
Dario, irgendwie mit dem Kaffee musst du noch ein bisschen warten, glaube ich.
Im Zuge der Arbeit für die Broschüre habe ich ja auch mich mit Zeitungen getroffen und mit Vertretern mich auseinandergesetzt und so weiter. Und da kam ganz oft...
Dario, kannst du für akustisches Aufräumen irgendwie sorgen an deinem Telefon? So ein bisschen,
ist das ein bisschen laut.
Moderieren?
Schwer, ich stehe im Fernsehstudio.
Also, okay. Also im Endeffekt ist es oftmals halt die Debatte, was ist überhaupt Rassismus? Ich habe zum Beispiel auch mit verschiedensten Leuten, die halt die Kommentarbereiche betreuen, gesprochen. Und da war dann auch ganz oft auch untereinander, wo dann von Medium 1 gesagt hat, nein, das ist Rassismus. Und Medium 2 hat gesagt, nein, das ist kein Rassismus. Also es ist sehr schwierig. Also es ist ein bisschen komplexer, als dass ich glaube, schon, dass es Zeitungen gibt, die in ihrem Online-Bereich gewisse Menschen haben und dulden und auch mit dabei haben, weil sie sagen, das ist eine Position, die wir auch vertreten haben wollen. Der Tagesspiegel ist da, also den würde ich da jetzt ein bisschen sogar in Schutz nehmen wollen. Aber klar, es ist einfach sehr, es ist moderiert und sie haben ein Riesenteam, aber okay. Sie wollen halt auch die Menschen da sein
und
lassen.
Und ganz mit Sicherheit nicht das einzige Medium, wo man solche Kommentare findet. Aber Dario, wie bist du denn bislang mit Anfeindungen umgegangen?
Wie ich mit Anfeindungen umgehe? Ich mache sie in der Regel öffentlich. Also an die Polizei wende ich mich nicht, weil ich jetzt offline eigentlich auch mit einem ausländischen Namen und einem nicht deutschen Pass auch jedes zweite Mal, wenn ich von der Polizei behandelt angehalten werde, mit dem Auto auch rassistisch beleidigt werde. Also von daher ist eigentlich Polizei in der Hinsicht keine Option. Also ich müsste ja dann noch zusätzlich die Polizei bei der Polizei anzeigen. Das funktioniert nicht.
Und mit dem Öffentlichmachen, was hast du da für Erfahrungen gemacht?
Ach, das ist unterschiedlich. Also in der Regel eben kommt genau natürlich von Medien, wenn man sich bei denen beschwert, immer die Reaktion, aber das ist doch eigentlich alles nicht so schlimm und alles nicht so gemeint. Das ist eigentlich, also eigentlich fast immer Abwiegeln von Seiten von Medien. Also ich denke, es gibt in Deutschland oder unter Deutschen und unter weißen Deutschen und in Medien gibt es keine Bereitschaft oder sehr wenig Bereitschaft, sich damit ernsthaft auseinanderzusetzen. Also es wird als Schild ausgehängt, dass man sich damit auseinandersetzt, dass man das nicht toleriert. Aber man will sozusagen schon die Unterschrift bekommen, dass man eben antirassistisch und sehr besorgt und gut Bürger ist und so weiter. Und das ist aber eben nicht der Fall.
Hast du schon mal eine Situation gehabt, wo du selber davor zurückgeschreckt bist, dann noch weiter zu kommentieren oder dich weiter zu äußern zum Thema, weil du dachtest, das ist wird dir zu viel?
Ach, eigentlich ständig. Also ich meine, bei bestimmten Sachen, also es gibt ja Nerds, die offensichtlich nichts weiter tun, als irgendwie stundenlang im Netz zu verbringen und Hunderte und Tausende von irgendwelchen Hetzkommentaren ständig zu schreiben. Also wenn man es mit solchen Leuten auf einer Online-Seite zu tun hat, dann macht es wenig Sinn, in den Diskussionen einzusteigen. Also da verwende ich meine Zeit dann lieber für sinnvollere Sachen. Hm.
Gibt es sonst noch Strategien, die du angewendet hast, wenn du dich jetzt also direkt mit Leuten auseinandersetzt, die dich beschimpfen, diffamieren, außer jetzt das zu veröffentlichen? Also was machst du in der konkreten Situation, im konkreten Dialog im Netz?
Es kommt immer darauf an, was das natürlich für Leute sind und was für Arten von Beleidigungen das sind. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auf einer akademischen Facebook-Seite jemanden sperren lassen, der dann halt ständig oder nicht ständig, sondern zweimal sexistische Kommentare gemacht hat, sich darüber dann auch noch lustig gemacht hat, dass sich Leute beschwert haben. Da habe ich dann entsprechend interveniert und er wurde gesperrt. Aber das ist, wie gesagt, eher die Ausnahme. Und vor allen Dingen, das sagen wir mal, das ist in der Regel bei Medien und Sachen, die außerhalb Deutschlands sind. Also in Deutschland habe ich bisher, würde ich mal sagen, ist Deutschland eher ein Entwicklungsland, was das Bewusstsein gegenüber Diskriminierung, Rassismus und so weiter betrifft. Das Problem ist aber eben, dass es sich für viel weiter hält. Und genau diese Diskrepanz macht es halt so schwer einzugreifen. Hm.
Dario, vielen Dank für deine Einblicke. Ich werde dich mal den turbulenten Fernsehstudio überlassen und wir diskutieren hier die Ergebnisse weiter. Ja, Dario, vielen Dank. Bis dann, ciao. Wir reden über Hasskommentare im Internet und ich möchte von euch gerne Erlebnisse auch geschildert bekommen, wann ihr dem schon mal ausgesetzt gewesen seid. Ihr müsst jetzt kein Politikwissenschaftler sein, um anzurufen, sondern ich bin sicher, dass ihr auch einfach nur mal, wenn ihr eure Meinung irgendwo gesagt habt, schon mal mit entsprechenden Leuten zu tun gehabt habt, wo ihr euch auf einmal zur Wehr setzen musstet gegen Diffamierung, gegen Anfeindung. 0331 70 97 110 ist die Nummer. Wie geht man am besten mit Hasskommentaren um? Und wir haben ja am Anfang schon darüber geredet, das geht im Grunde ja schon bei Beleidigungen los. Also wenn ihr schon entsprechend beleidigt worden seid, ruft an, erinnert euch an die Situation, erzählt uns davon und wie seid ihr damit umgegangen. 0331 70 97 110. Sperren, Julia, ist das eine Lösung? Einfach ist im Grunde erweitertes Ignorieren, oder?
Ja, also beziehungsweise je nachdem ist es halt eine Art von Moderieren. Ist es natürlich, es gibt meiner Meinung nach Momente, wo man sagen muss, okay, du jetzt nicht mehr hier. Das ist absolut immer eine Option. Man muss auch versuchen, also ich bin kein Freund davon zu sagen, das Internet ist der wilde Westen und wir können alle nichts machen und alle müssen immer alle dabei sein. Ich bin auch Fan davon zu sagen, nein, das ist jetzt hier ein Ort, ein sogenannter Safe Space, dass man das zumindest versuchen kann aufzubauen. Und dann zu sagen, also ich weiß das von einigen auch, von einigen Redaktionen, die tatsächlich das auch versuchen, die auch sagen, wir wollen hier auch einen Ort schaffen, wo Leute gerne diskutieren, was natürlich dann auch sehr schwierig ist. Also bei Spiegel Online ist es ja fast unmöglich anhand der Masse. Also müsste man ja wirklich eine Armee von Community ManagerInnen quasi beschäftigen. Für mich selber ist es natürlich, Leute auch melden und zu sagen, okay, das geht jetzt zu weit, die Person so soll hier nicht mehr teilnehmen, ist klar. Das Problem ist natürlich, dass sie super schnell sich einfach einen neuen Account klicken können. Also es ist ein bisschen so wie mit der Medusa. Mhm. Das ist ein bisschen das Problem und das ändert halt nichts an dem Problem und das hat Dario auch richtig meiner Meinung nach angesprochen, dass Deutschland da im Vergleich zu den USA und auch anderen Ländern halt wirklich absolut hinterherhängt. Und zwar jetzt nicht unbedingt in der Bevölkerung, das würde ich zum Teil gar nicht sagen. Da ist viel mehr Bewusstsein, als man eigentlich denkt. Aber gerade wenn man so in die, auch die Zeitungen zum Teil guckt, wo dann die Online-Redaktionen auch schon viel weiter sind und wo dann die Online- und Social-Media-Redakteure schon viel weiter sind, aber auf die wird nicht gehört. Stattdessen hat man dann halt irgendwie, ich bin homophob und das ist auch gut so plötzlich in der Zeitung, wo dann auch die Social-Media-Redakteure vielleicht mal sagen, was passiert denn hier? Was? Wir haben jetzt wieder einen Ansturm, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Aber es ist ein Prozess, wo es natürlich auch, ja, wo es auch darum geht, wer hat die Macht.
Das ist ja jetzt schön und gut bei Tageszeitungen, da kann man sagen, da muss man jetzt irgendwie ein anderes Management dafür finden und Community Manager einrichten oder so. Aber Facebook und Twitter bleiben weiterhin größtenteils ungemanagt und man muss sich selber helfen. Hast du denn da schon gute Erfahrungen gemacht mit Sperren oder so, in deinem Fall Twitter oder sowas?
Leider nein. Also das Blocken funktioniert gut. Mein Blockfinger ist sehr lose. Da muss, also ja, weil ich das so empfinde, Twitter ist für mich zum Beispiel, ich benutze Twitter viel, viel mehr als Facebook. Das ist
ein bisschen dein Wohnzimmer, da willst du.
Das ist so ein bisschen mein Wohnzimmer und wenn mir da jemand jetzt blöd kommt und nicht mal mehr irgendwie sich 2 Minuten die Mühe macht, ja, wenn er mich auf der Straße so ansprechen würde, würde ich auch mich umdrehen und gehen. Mhm. Und dieses Bewusstsein, also wir haben in der Gesellschaft manchmal das Bewusstsein irgendwie, das Internet ist so integrativ und alle dürfen mitmachen. Entschuldigung, das ist Blödsinn. Ja, ich habe das Recht zu sagen, nein, ich möchte nicht mit dir reden. Es gibt keinen Moment, in dem ich mit dir reden möchte und dann blocke ich dich auch. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Die Blockfunktion, also wir müssen sehen, Twitter und Facebook sind jeweils amerikanische Anbieter, die nochmal ein anderes Verständnis auch von Meinungsfreiheit haben. Da könnte man jetzt auch nochmal eine komplette Sendung drüber machen, aber wo es dann schwierig ist, weil die natürlich auch von dem Traffic leben und von dem Aufkommen leben und das ist dann manchmal schwer. Wir arbeiten auch mit denen zusammen und tauschen uns aus, da ist auch Interesse da, aber es ist halt ein Unternehmen, was auch Interesse daran hat, dass viele Leute posten und wo es erstmal egal ist, was es ist. Also es ist nicht unbedingt das Richtige, aber sagen wir mal, blocken, ignorieren, ausblenden, filtern, das ist absolut, das ist Schutz. Das ist einfach nur Selbstschutz und es ist absolut notwendig, das zu machen und ich finde es furchtbar, dass es so verpönt ist. Also wenn es dann heißt, du zensierst mich, weil du mich blockst. Nein, du bist einfach blöd und ich möchte nicht mit dir reden.
Wie ist das bei euch? Habt ihr schon mal Leute geblockt beispielsweise? Daran kann man ja auch schon selber feststellen, dass man schon mal in einem Shitstorm gewesen ist oder sich gegen Anfeindungen wehren musste. Habt ihr schon auf Facebook oder Twitter Leute geblockt? Ruft an, erzähl uns davon. 0331 70 97 110 und hat es funktioniert oder haben sich die Leute einfach einen neuen Account gemacht? Wobei das bei Facebook und Twitter jetzt ja klar auch einfach ist, aber macht man ja nicht. Man hat schon ja seinen Facebook-Account und seinen Twitter-Account und auch wenn ich jetzt ein Mega-Troll bin, kann ich mir gut vorstellen, man will jetzt nicht 5000 Mal seinen Facebook-Account erneuern, oder?
Ja, also es ist natürlich bei Facebook noch schwieriger wegen der Klarnamenspolitik oder der echten, also bürgerlichen Namenspolitik, aber bei Twitter ist natürlich, also ich kann sagen, wer Twitter benutzt, seid vorsichtig, wenn ihr ein Ei-Avatar habt, eine Ente, eine Blume und ein sexualisiertes Anime.
Wieso?
Das ist bei Twitter wirklich, wirklich hohe Garantie, dass es Trolle sind, die auch nicht, also die einfach bösartig auch agieren und die klicken sich die dann halt immer neue. Manche kaufen sich dann Follower, damit es dann aussieht, als hätten sie 4.000, 5.000
Follower. Als wäre ein echter Account.
Als wäre das ein echter, toller, großer Account. Aber das ist wirklich so, also das Ei, die Blume, die Ente und das sexualisierte Anime, das ist immer ein Hinweis, dass da irgendwas nicht gut läuft.
Wenn es jetzt ums Argumentieren und Diskutieren geht, wie geht man da denn vor? Also ich meine, es ist ja schnell, dass man ebenfalls auch in Beleidigungen verfällt und so und dann halt einfach zurückbrüllt gewissermaßen. Soll man da entkräften? Soll man sachlich bleiben? Soll man genauso mit gleicher Münze zurückzahlen? Wie ist es beim Argumentieren, wenn man jetzt sagt, ich lass mich jetzt auf die Diskussion ein?
Also wichtig ist, glaube ich, also womit ich viel Erfahrung gemacht habe, war wirklich gute Erfahrung, sich einfach mal naiv stellen. Fragen stellen. Also einfach mal sagen, okay, das habe ich jetzt nicht verstanden. Wie war das jetzt gemeint? Und dann eben auch in Fragen einfach die Gegenargumente zu bringen. Das ist tatsächlich bisher meine Erfahrung, dass das gut funktioniert. Wirklich diskutieren, es kommt drauf an. Es gibt Fälle, wo Diskutieren sich wirklich lohnt, wo man auch sagen kann, hier liest doch mal das und hier ist eine Zusammenfassung und hast du mal darüber nachgedacht und den Aspekt beachtet und das sind doch auch Menschen oder so. Das funktioniert manchmal. Aber gerade bei so ganz harten Leuten und bei Leuten, die auch einfach sehr ideologisiert sind, also rechts ideologisiert sind, die einfach wirklich, ja, die halt gerne einen Führer hätten und die halt gerne den starken Mann wollen und die halt irgendwie Frauen hinter dem Herd sehen wollen. da diskutiert man ja nicht auf Faktenebene, sondern da greift man deren Weltbild an. Und da sollte man eigentlich Reis ausnehmen und sich gar nicht drauf einlassen, weil das ewig dauert.
Also es bekehren gibt, auf Facebook ist fast unmöglich, sagst du.
Also diskutieren, ja, bekehren ist unmöglich. Ja.
Mario hat angerufen. Hallo Mario.
Hi, Christoph.
Was ist deine Frage? Ja, man, wir sprechen uns hier mit Vornamen an direkt, weißt du, Mario?
Richtig.
Genau.
Wir sind alle Freunde.
Yeah. Und kennen uns schon ewig. Mario, erzähl mal, was hast du für eine Frage oder Erlebnisse möglicherweise mit Hate-Kommentaren?
Ist nicht mein Erlebnis, sondern Erlebnis von einem Kollegen und es geht jetzt mal raus aus der Internetwelt in die Realität. Und zwar hat sich das jetzt vor ein paar Wochen zugetragen, Anfang April. Da war mein Kollege mit einem anderen in einem Spielcasino und mein Kollege ist immer, also Odisho heißt er, und der ist immer so, wenn er noch Kleingeld über hat, geht er halt im Casino und probiert damit sein Glück. Ich sag mal, klappt nicht, aber probier, wenn du willst. So, und jetzt ist er mit seinem Kleingeld ins Casino gegangen, das waren vielleicht 5 oder 7 Euro, was er noch dabei hatte. Und dann ist er reingegangen und dann ist ja am Casino am Anfang immer so eine Dame oder ein Herr, die sagen, hier Ausweis zeigen, weil sie wissen, wie alt du bist. Ist ja auch alles in Ordnung. Er ist aber schon 30 und von daher ist bei ihm keine Sache. Er hat dann seinen Ausweis gezeigt. Dazu muss ich noch sagen, er ist schwerbehindert, genauso wie ich und der andere Kollege auch. Ich bin hochgradig sehbehindert, die beiden sind sehbehindert. Und dann hat die Dame da im Casino auf jeden Fall irgendwie gemeint, ja, er dürfe hier nicht spielen, denn er sei ja behindert und er möchte doch bitte den Laden verlassen, sinngemäß. Weil sie irgendwie Angst hat davor, dass er dann, wenn er jetzt Geld verliert, mit dem Anwalt kommt und sagt, hier will mein Geld wieder zurück, was er natürlich nie machen würde, noch nie gemacht hat, er war schon öfter im Casino. Und dann hat er mich angerufen, völlig empört. Ja, Mario, Ali und ich sind gerade vom Casino verwiesen worden. Wir wollten einfach nur ein bisschen mit dem Kleingeld, das wir vom Einkaufen über hatten, noch ein bisschen unser Glück versuchen. Kennst du ja. Habe ich gesagt, was machst du da jetzt? Gehst du mal zur Polizei. Das ist auf jeden Fall eine Diskriminierung. Und dann war er bei der Polizei und dann haben die gemeint, ja, wir können ihnen da jetzt nicht helfen. Das ist ja keine Straftat im Sinne von, dass die sie angegriffen hätte, also körperlich angegriffen hätte. Dann ist er da raus, hat sie gefragt, ja, was soll ich jetzt machen? Hat der Polizist nichts gesagt, ja, da können wir nichts machen. Und dann hat er mich nochmal angerufen und dann habe ich gesagt, du Odi, probier's mal mit dem Ordnungsamt. Habe ich ihm beschrieben, wohin muss.
Das ist eine lange Odyssee. Wie ist das Ganze denn ausgegangen? Also am Ende reingekommen oder nicht? Weil man will ja irgendwann vielleicht auch gar nicht mehr in diesen Laden rein, oder?
Ja, nee, er hat gesagt, er geht in den Laden sowieso nicht mehr rein, aber er hat gesagt, das lässt er sich nicht bieten, weil es eine Diskriminierung ist, das geht nicht. Und jetzt ist es beim Ordnungsamt das Ganze und die haben gesagt, die melden sich, aber da kam bis jetzt noch nichts. Mhm. Und daher denke ich mir dann auch, was kann man da noch machen? Gibt es da vielleicht irgendwie rechtliche Schritte, wo man was machen kann?
Ja, ist das sinnvoll, erstmal sich zu wehren, Julia?
Ja, auf jeden Fall. Alleine schon für das eigene Gefühl, ne? Es ist natürlich dann extrem frustrierend, dann zu sehen, dass alle Stellen, die uns in unserer in unserem Leben immer als die Guten verkauft worden sind, halt doch eigentlich auch überfordert sind und dass diese Rechtslage doch nicht so einfach ist und so weiter. Also sich selber wieder in sich selber ins Handeln setzen sozusagen. Also dass man selber sagt, nein, ich lasse mir das nicht bieten.
Dass man der Aktive wird.
Dass man der Aktive wird, dass man nicht in dieser passiven Position ist, wo man das alles über sich ergehen lassen muss. Das ist erstmal gut. Aber warum ich den Anruf noch viel schöner finde, ist einfach auch den Zusammenhang zu sehen zwischen nämlich On- und Offline und wie das auch agiert. Nämlich die jetzt dann offline so gegenüber Odi war sein Name, richtig? Agiert hat, die würde wahrscheinlich auch im Netz bei Facebook sagen, ey, ja, diese Behinderten, die kann man doch nicht, ne? So.
Da ist der
Zusammenhang. Und auf der anderen Seite ist es natürlich dann, wenn so eine Person mit so einer Meinung ins Netz geht, dann bekommt sie auf einmal Support, dann kommen andere, dann rotten die sich zusammen. Und dann kann das ganz schnell passieren, das haben wir im letzten Jahr ganz stark beobachtet, wie dann quasi also diese Ressentiments und diese Diskriminierungsebenen ins Netz und vom Netz dann wieder auf die Straße kommen. Also Stichwort Pegida, Stichwort die ganzen Demonstrationen in die Richtung, Stichwort Flüchtlingsheime, die angegriffen worden sind, angezündet worden sind.
Also das siehst du tatsächlich auch als zum Teil eine Folge brennende Asylbewerberheime von Hate Speech im Netz oder auch in der
Öffentlichkeit. Das schafft ein Klima, wo halt jetzt diese Einzelfälle, wie sie gerade beschrieben worden sind, die im echten Leben stattfinden. Diese Einzelfälle werden gebündelt, sie werden kommen zusammen. Im Netz entsteht eine Stimmung und eine Atmosphäre, wo das plötzlich okay ist, auch so, weil dann plötzlich Leute kommen und sagen, ja klar kann man den nicht ins Casino lassen, ist doch logisch, ja. Und plötzlich wird das legitimiert. Plötzlich ist es eine Option, die echt okay sein soll. Und das Gleiche gilt natürlich auch, wenn es um Rassismus geht, wenn es um die Flüchtlingsfrage geht. Und abgesehen davon, die organisieren sich ja. Also die Rechten organisieren sich ja auch. Bei Facebook
wie
ist es schwierig.
Alle eben übers Internet organisieren.
Genau,
ja.
Und das tun die Rechten ja schon seit den 80er Jahren. Aber sie bei Facebook ist es mittlerweile schwierig, da machen sie es über die geschlossenen Gruppen, dass sie sich da wirklich organisieren und da kommt man auch nicht rein. Das ist sehr, sehr schwer, da auch zu recherchieren, ne, so aus dem Nähkästchen geplaudert. Aber auf Twitter organisieren sie sich mittlerweile sehr stark und natürlich, dann heißt es, alles klar, Leute, morgen geht's dahin und dann kommen da Leute. Also das hat auch positive Effekte, wenn man für eine Demo zum Beispiel dann, also für eine antirassistische Demo oder für eine menschenfreundliche Demo mobilisieren will, aber es geht halt auch in die andere Richtung.
Ist das Internet freier, als es sein sollte, ist natürlich eine Frage, die sich in dem Moment anschließt. Da sollte es kontrollierter sein, damit eben solche Prozesse nicht stattfinden, denn offensichtlich haben Hasskommentare, wenn man sie in diesen Zusammenhang setzt, mit beispielsweise Anschlägen auf Asylbewerberheimen, dann doch eine größere Wirkung und sind bedrohlicher, als wir das vielleicht denken, wenn es um Beleidigungen geht. Die Frage steht immer noch im Raum, wie geht man am besten mit Hasskommentaren um. Mario, du hast jetzt Sehbehinderung angesprochen oder Behinderung im Allgemeinen. Erlebst du das denn häufiger oder ist das jetzt so ein Ausrutscher?
Also das heißt häufiger. Also ich habe von vielen Kollegen noch, die andere Dinge auch noch erlebt haben. Also ich sag mal so, ich selbst als Mensch mit Behinderung, ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, weil die Gesellschaft vielleicht einfach so ist, es vielleicht aber nicht so sein darf. Und auch sämtliche meiner Kollegen haben es schon erlebt, du bist als Behinderter irgendwie immer der Arsch. Das geht schon auf dem Arbeitsmarkt los. Ich hatte mal bei einem Vorstellungsgespräch, das ist auch schon etliche Jahre her, wurde mir mal die Frage gestellt, ob ich denn am Computer arbeiten kann. Habe ich gesagt, ja natürlich, es gibt Vergrößerungssoftware, es gibt Sprachausgabesoftware. Jeder Blinde kann am Computer arbeiten, jeder Sehbehinderte oder wie ich hochgradig Sehbehinderte. Wo soll da das Problem sein?
Und?
Ja, die Stelle habe ich natürlich nicht gekriegt, weil so eine wir unter den Behinderten nennen das immer Alibi-Einladungen und davon gibt es auch verdammt viel. Mhm. Weil es gibt ja diese Regelung, wenn sich ein Behinderter bewirbt, muss er in der Regel eingeladen werden auf eine Stelle. Das Problem ist, es sind auch meistens Alibi-Einladungen, weil sie genau wissen, der ist behindert, den müssen wir einladen, der kann dagegen vorgehen.
Sonst gibt's Stress.
Und das ist halt eine Sache, die echt nicht in Ordnung ist. Da wird immer in der Gesellschaft, und das im Jahre 2015, das muss man sich mal vorstellen, verkannt, dass Menschen mit Behinderung genauso arbeiten können wie ihr beide oder wie alle anderen, die arbeiten gehen. Und das ist eine Sache, das geht gar nicht. Das ist ein bisschen zurückgeblieben, Deutschland, oder?
Hast du denn manchmal den Eindruck, dass, oder wie gehst du denn mit so locker ausgesprochenen Diffamierungen um, wenn man beispielsweise sagt, ach, das ist ja behindert oder sonst was? Ist das was, woran du dich gewöhnt hast tatsächlich, oder schreitest du da ein im Gespräch?
Das ist je nachdem. Also ich hör das bei der Jugendgeneration und auch in der Zeit, als ich Jugendlicher war das immer, wenn irgendwas nicht ganz so toll war oder der Norm entsprechend war, hat immer geheißen, ja, das ist behindert, wo ich mir dann immer gedacht habe, Leute, ihr seid selber nicht behindert, ihr wisst gar nicht, was behindert ist. Und es gab schon mal die eine oder andere Situation, wo ich dann gesagt habe, Leute, wisst ihr, ob was behindert ist? Garantiert nicht, keine Ahnung, dass der jetzt das nicht so macht, wie du das willst. Sondern behindert kann zum Beispiel sein, schlecht zu sehen oder schlecht zu hören oder im Rollstuhl zu sitzen, aber das ist nichts Schlimmes.
Wie geht man gesellschaftlich damit um, dass man sozusagen da die Sprache tauglicher benutzt, beziehungsweise dass man einfach die Waffen ein bisschen runterfährt? Was ist sozusagen eine Strategie, Julia? Was muss sich ändern im Netz, damit Hate Speech weniger wird oder weniger verletzlich auch wird?
Uff.
Tja, gibt die Broschüre einen Ausblick, die du erstellt hast?
Nee. Wir Behinderte machen natürlich auch Scherze unter uns und die sind sicherlich noch derber als die Nichtbehinderte über uns machen.
Ja, aber es macht einen Unterschied.
Aber das ist ein Unterschied, ja.
Wir wissen, wovon wir sprechen, die anderen nicht.
Also ich glaube, das habe ich auch in der Broschüre ja auch unter Aneignung gefasst. Also wenn Betroffene selber die Begriffe benutzen, dann ist es nochmal was anderes. Und auch wenn Juden Witze über den Holocaust machen, ja, machen, sollen sie machen, ich werde es nicht machen.
Richtig, sollen sie machen,
also ich werde es nicht machen, so viel steht fest. Aber
ich auch nicht.
Die Sache ist, gesellschaftlicher Umgang, also klar, zivilgesellschaftliches Engagement, streiten. Wir haben die Debatten gehabt, letztes Jahr riesengroß mit dem N-Wort, ob man das aus den Pippi Langstrumpf Büchern rausstreichen soll. Die Debatten muss man einfach führen und man muss sie immer wieder führen und man muss sie mit seinen Freunden führen, man muss sie mit seiner Familie führen und man muss die Leute auch in Verantwortung nehmen und man muss die auch einfach bei öffentlichen Stellen und auch bei großen Akteuren und Akteurinnen in unserer Gesellschaft einfach nachfragen und sagen, Leute, was macht ihr da? Warum ist das so? Das ist nicht okay. Widerspruch. Das ist eigentlich, also es wird weitergehen, das Projekt. Wir werden weiter an der Hate Speech Sache arbeiten. Ich werde weiter daran arbeiten. Und jetzt haben wir erstmal die Ebene, wo wir sagen, Widerspruch ist jetzt erstmal das, was wichtig ist und Solidarität für die, die Widerspruch auch wirklich leisten.
Aktiv werden, das Thema dann in die Öffentlichkeit bringen und wenn man selber davon betroffen ist, genau das Gleiche eben auch zur Aktivität zurückfinden oder vielleicht, wenn man einfach keinen Bock mehr hat, drauf blocken. Die Blocktaste, der Blockfinger, der darf ruhig lose sein. Das war der High Noon zum Thema Hate Speech, Hasskommentare. Ich hätte gerne mit mehr Leuten von euch gesprochen. Möglicherweise hat euch das Wetter rausgelockt oder ihr seid den Hasskommentaren versunken möglicherweise oder ihr seid einfach ganz frei. Lebt in einer viel schöneren, viel besseren Welt, in die wir uns alle hineinwünschen, wo es gar keine Trolle gibt, wo man sich gegen Hasskommentare nicht wehren muss, weil sie nicht auftreten. Ich bedanke mich bei allen, die trotzdem angerufen haben. Vielen Dank, Mario, mach's gut.
Gerne.
Und freue mich dann auf Beteiligung beim nächsten Mal und danke natürlich auch an Julia Schramm. Die Broschüre findet ihr im Netz und zwar auf der Seite von der Amadeu Antonio Stiftung. Julia, viel Erfolg mit der weiteren Arbeit.
Dankeschön.
Bis dann. Tschüss.